21. Juli 1989, Lake Compounds, ein Freizeitpark in Bristol im US-Bundesstaat Connecticut. Hier legt Club MTV Live, die Tour des Musiksenders MTV, einen Stopp ein. Tausende Musikfans sind gekommen, um ihre Stars zu sehen. Darunter das deutsch-französische Disco-Pop-Duo Milli Vanilli, Fab Mauvin und Rob Pilatus. Die sind in Europa damals schon schwer angesagt und gerade dabei, mit ihrem zweiten Album, Girl You Know It's True, auch Nordamerika zu erobern. Jetzt performen sie den Titelsong ihres Albums, Girl You Know It's True, doch plötzlich passiert das. Ein technischer Fehler, das Playback hakt beim Refrain. Wieder und wieder, bis zum Wort True kommt es gar nicht erst. Rob erinnert sich später in einem Interview.
Ich wäre am liebsten gestorben. Plötzlich hakte es. Ich konnte das ja nicht 15 Mal wiederholen. Ich kriegte Panik und rannte von der Bühne.
Nicht wegen der technischen Panne allein, sondern wegen dem, was diese Panne verraten könnte. Doch erst einmal passiert nichts. Die Show läuft weiter, als wäre es nur ein Patzer gewesen. Kein Skandal, kein Aufschrei darüber, dass das Duo live zu einem Playback performt, zumindest nicht an diesem Abend. Der Aufschrei kommt erst Monate später, nachdem Milli Vanilli den Grammy als Best New Artist gewinnen. Da fliegt auf, dass Rob und Fab nicht nur live zu Playback performen, sondern dass sie auch auf ihren Platten gar nicht selbst singen. Dass die Stimmen, die man mit Milli Vanilli verbindet, eigentlich anderen Künstlern gehören. Aus zwei Popstars werden über Nacht zwei Betrüger, zumindest in der öffentlichen Erzählung. Doch genau da beginnt dieser Fall.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Tupac Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Geschichten über Ruhm, Rausch und den mitunter tödlichen Preis des Erfolgs.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Heute ermittle ich im Fall von Milli Vanilli. Der Fall ist längst aufgeklärt. Es steht seit über 30 Jahren zweifelsfrei fest, dass das deutsch-französische Duo Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre Welthits hatte, ohne jemals selbst gesungen zu haben. Das war Betrug, daran gibt es auch gar nicht zu beschönigen. Aber genau hier muss man aufpassen, denn wenn man die Geschichte hier beendet, macht man es sich dann doch etwas zu einfach. Die beiden, sagen wir mal Performer, die Gesichter auf der Bühne haben, dafür am Ende einen hohen Preis bezahlt. Genau deshalb ist dieser Fall so interessant, denn während die Sichtbaren büßen mussten, kam das eigentliche Mastermind dahinter vergleichsweise glimpflich davon. Frank Farian, der Produzent, der Milli Vanilli erdacht, gebaut und kontrolliert hatte, der durfte weiterarbeiten, obwohl er streng genommen ja sogar Wiederholungstäter ist. Das Prinzip Milli Vanilli hatte er ja schon ganz ähnlich Jahre zuvor bei Boney M. umgesetzt. Warum mussten vor allem die beiden Künstler Rob und Fab büßen, die er für seine Lüge instrumentalisierte und auf die Bühne stellte? Warum wurde ausgerechnet Milli Vanilli zum Symbol für Betrug in der Musikszene? Obwohl Inszenierung im Popgeschäft ja nun kein Ausnahmefall ist, obwohl dort Stimmen, Gesichter, Körper, Herkunft und Sehnsüchte immer wieder zu einem möglichst massenkompatiblen Verkaufsprodukt zusammengesetzt werden. Dieser Abend in Connecticut wirkt im Rückblick wie ein Anfang. Tatsächlich ist er nur der Moment, in dem etwas sichtbar wird, das lange vorher begonnen hat und das noch lange nicht wirklich auffliegen wird. Das Prinzip, das der deutsche Produzent Frank Farian Mitte der 1970er Jahre in seinem Studio entwickelt hat. Ursprünglich will Farian selbst Sänger sein. Der gelernte Koch nimmt Songs auf und landet immerhin auch einen Hit. 1976, Rocky, auf Deutsch, eine Herzschmerznummer über einen alleinerziehenden Vater. Später wird er bei Stern TV das hier sagen.
Ich mache in erster Linie Musik für mich und ich denke dann, ja, es könnte auch jemand anders gefallen. Das war immer meine Devise und ich habe nie versucht, Kunst zu machen.
Farian merkt, er kann Hits schreiben und er merkt auch, als Interpret vor der Kamera, ja, da funktioniert er nicht so wie andere. Und er trifft eine Entscheidung. Er bleibt im Hintergrund, liefert den Sound und stellt andere nach vorne. Menschen mit mehr Ausstrahlung, mehr Präsenz, mehr Sex-Appeal. Er trennt das, was man hört, von dem, was man sieht. Ein erstes großes Beispiel dafür, Boney M., einer der erfolgreichsten Acts der Disco-Ära. Boney M., das sind Liz Mitchell und Marsha Barrett, die tatsächlich singen, und da ist auch noch Bobby Farrell. Präsent, charismatisch, ein Entertainer, ein begnadeter Tänzer, nur die markante männliche Stimme, die man mit ihm verbindet, die stammt gar nicht von ihm, sondern aus dem Studio von Frank Farian selbst.
Ich habe ja das selbst gemacht und dann habe ich dann gesagt, ich brauche einen Mann, der tanzt, Show macht auf der Bühne und meine Stimme interpretiert. Und den habe ich in der Perfektion gefunden. Bobby war perfekt im Tanzen.
Songs wie Daddy Cool oder Ma Baker leben genau von dieser Konstruktion. Pharrell tanzt, performt, verkauft die Illusion, aber seine Lippen bewegen sich zu einer fremden Stimme. Ein Modell, das funktioniert, auch deshalb, weil es kaum jemand ernsthaft hinterfragt. Es wird kein Skandal, es wird ein Welterfolg. Und Frank Farian, ein gefragter Mann.
Und das hat mich dann letzten Endes nach vorne gebracht mit Boney M. Da war ich plötzlich international der gefragteste Produzent in Europa.
Musik ist längst nicht mehr nur Klang, sondern auch Bild, oft sogar vor allem Bild. Gerade Schlager, Pop und Disco funktionieren genau so. Ein Song muss funktionieren. Klar, aber vor allem muss er auch verkauft werden über Gesichter, Körper und über Inszenierung. Ein Prinzip, das sich durch die wachsende Bedeutung von Musikvideos und durch MTV in den 1980ern natürlich noch verstärkt. Und genau hier setzt Frank Farian dann Ende der 80er nach einer kreativen Pause nach dem Ende von Boney M. wieder an. Er nimmt ein Prinzip, das sich bewährt hat, und treibt es weiter, diesmal noch konsequenter.
Ja, es gab einen Song aus Amerika, Girl, You Know It's True, und ich habe mir gedacht, na, das ist ein toller Song für ein neues Projekt. Und das haben wir Milli Vanilli genannt.
Und für dieses Projekt sucht er überhaupt gar nicht mehr nach Sängern, sondern nach Gesichtern, Performern, nach Tänzern. Und er findet sie in Rob Pilatus und Fab Morvan.
Irgendwann kamen zwei Jungs ins Studio rein, der Rob und der Fab. Und da sagte jemand, lass sie doch dazu tanzen zu der Musik. Und da können die ein Video drehen. Jawohl, das machen wir. Und dann hat sie das verselbstständigt.
Zwei junge Männer, attraktiv, international, auffällig, optisch perfekt für das, was dieses neue Popgeschäft verlangt. Dass ihre Stimmen aber alles andere als das sind, fällt nicht weiter ins Gewicht. Denn die Stimmen werden ja auch später nicht zu hören sein. Die Stimmen, die man hört, kommen aus dem Studio von anderen Sängern. Und damit steht das System. Diesmal in seiner konsequentesten Form. Ein Act, bei dem Stimme und Gesicht vollständig getrennt sind. Der Sound ist längst fertig und wird nur noch um die perfekt passende Optik ergänzt. Und der Erfolg, der lässt nicht lange auf sich warten. Girl, You Know It's True wird 1988 in Europa zum Hit. Erst in Deutschland, dann in Großbritannien, dann in immer mehr Ländern. Milli Vanilli funktionieren. Der Sound ist eingängig, das Bild ist optisch perfekt. Rob und Fab sehen aus wie Popstars, sie tanzen wie Popstars, sie geben Interviews wie Popstars. Und genau das reicht. Zumindest erstmal. Dann kommt der amerikanische Markt. Arista Records bringt das Projekt in die USA und plötzlich wird aus einem europäischen Pop-Phänomen ein weltweiter Act. Dank Girl, You Know It's True, Blame It on the Rain, Girl, I'm Gonna Miss You und dank noch einem Song, erzählt Farian im ZDF.
Baby, Don't Forget My Number, der meistgespielte Song in Amerika.
Hit auf Hit, MTV spielt die Videos rauf und runter, Magazine drucken die Bilder, Fans kreischen und Rob und Fab werden endgültig zu dem, was Frank Farian aus ihnen machen wollte. Stars. Nur eben Stars mit fremden Stimmen. Anfang 1990 folgt dann der Höhepunkt, die Grammy Awards. World-class
breakdancers nominated for Grammys who have become huge international stars with record sales in the millions. Well, girl, you know it's true. It can only mean Milli Vanilli.
Milli Vanilli gewinnen als Best New Artist. Als erste deutsche Band triumphieren sie beim wichtigsten Musikpreis der Welt. Zwei Männer, die auf den eigenen Platten nicht zu hören sind. Und genau damit ist dieses System an seinem gefährlichsten Punkt angelangt. Und Produzent Frank Farian, dem schwant da schon Böses.
Ich hatte ein komisches Gefühl im Magen. Ich glaube, ich war der Einzige im Saal, der unglücklich war. Also es hieß, and the winner is Milli Vanilli.
Denn solange Milli Vanilli nur ein erfolgreicher Pop-Act sind, bleibt die Konstruktion kontrollierbar. Aber mit dem Grammy wird aus der Inszenierung ein offizieller Qualitätsstempel. Aus dem Produkt wird ausgezeichnete Kunst und plötzlich schauen alle genauer hin. Auf zwei Männer, die nicht singen, auf einen Produzenten, der alles kontrolliert und auf ein Geschäft, das diese Illusion so lange mitgetragen hat, bis sie zu groß wurde, um sie weiter zu verstecken. Und jetzt beginnt der Bruch.
Bis dahin habe ich immer gesagt, natürlich singen die zwei, und das hat ja nicht gestimmt.
Der Bruch beginnt nicht mit einem Knall, sondern mit ersten Rissen, intern.
Wir sind über allen Wolken geschwebt und waren der Realität überhaupt nicht mehr nahe.
Rob und Fab wollen nämlich auf einmal mehr. Und sie wollen vor allem auch selbst singen, nicht mehr nur Gesichter sein.
Sie wollten dann unbedingt eine Tour machen in Amerika, und ich wusste doch, sie können da nicht bestehen.
Das System, der Mann, der sie groß gemacht hat, lässt das nicht zu. Auch weil dann ja alles auffliegen könnte. Doch Zweifel gibt es ohnehin schon. Im Umfeld, bei Journalisten. Denn das Produkt Milli Vanilli, ja, das wirkt irgendwie zu glatt. Und dann meldet sich plötzlich jemand. Charles Shaw, ein Studiosänger. Er behauptet öffentlich, dass die Stimmen der Hits nicht von Rob und Fab stammen, sondern unter anderem von ihm. Zum ersten Mal spricht er aus, was bis dahin nur hinter vorgehaltener Hand kursiert. Der Vorwurf steht damit im Raum, aber noch ist er nicht bewiesen. Charles Shaw zieht seine Aussage später wieder zurück. Laut Berichten soll er dafür sogar bezahlt worden sein. Eindeutig belegt ist das in allen Details aber nicht. Er selbst hat das später immer wieder unterschiedlich dargestellt. Doch der Zweifel ist jetzt öffentlich und er verschwindet auch nicht mehr. Im Gegenteil, er wächst sogar noch. Und nicht nur der Vorwurf gerät außer Kontrolle, sondern auch Rob und Fab, sagt Frank Farian im ZDF.
Wir haben vielleicht einen Fehler gemacht, dass wir sie haben gehen lassen nach Los Angeles, und da waren sie weit, weit weg und sie haben dann eben ihre eigenen Ideen gehabt.
Rob und Fab wollen raus aus dem System, wollen endlich echte Künstler sein, nicht mehr nur Künstler-Darsteller. Farian will das System aber zusammenhalten, auch aus wirtschaftlichen Interessen natürlich. Es kommt zu Spannung, zu Streit. Es gibt Hinweise, dass Rob und Fab damit drohen, die Wahrheit öffentlich zu machen. Wie weit das wirklich ging, ist nicht zweifelsfrei zu belegen. Sicher ist nur, das hier, sagt Farian im ZDF.
Wir hatten sie einfach nicht mehr im Griff.
Und damit verliert Farian die Kontrolle und trifft eine Entscheidung. Er versucht, den Skandal selbst zu managen, bevor er eskaliert, auch um den Schaden zu begrenzen. Er geht selbst an die Öffentlichkeit im November 1990 und bestätigt, dass Rob und Fab auf den Platten von Milli Vanilli nie gesungen haben. Und das hat Folgen. Einmal für Farian.
Ich war danach immens erleichtert.
Ja, aber auch für Rob und Fab, denn sie verlieren alles. Ihren Ruf, ihre Karriere und auch den Grammy. Doch damit ist dieser Fall noch nicht zu Ende. Und nicht erklärt. Die Konsequenzen tragen also in erster Linie Rob Pilatus und Fab Morvan. Sie stehen im Mittelpunkt der Öffentlichkeit. Sie sind die Gesichter dieses Betrugs und verlieren alles und werden am Ende auch noch verspottet. Sogar im Deutschen Bundestag wird über sie gewitzelt, hier von den damaligen Abgeordneten Oskar Lafontaine und Otto Graf Lambsdorff.
Als der Bundesfinanzminister die Lippen spitzte, das werden Sie vielleicht nicht verstehen, meine Damen und Herren, erinnerte er an die Gruppe Milli Vanilli.
Ich glaube, für diese etwas kümmerliche Rede hätten sich... Für diese etwas kümmerliche Rede hätten sich nicht mal Milli Vanilli auch gegen ein hohes Honorar zur Verfügung gestellt.
Besonders hart trifft es Rob. Der stürzt nach dem Ende von Milli Vanilli komplett ab. Drogenprobleme, Gefängnis, und 1998 stirbt er an einer Überdosis. Als Todesursache wird Herzversagen festgestellt, mit gerade mal 33 Jahren. Fab Morvan versucht später neu anzufangen. Allein aber der Makel bleibt. Und genau an dieser Stelle muss man sauber bleiben, denn Mitleid löscht Verantwortung nicht aus, aber Verantwortung erklärt noch nicht, wer bei der ganzen Geschichte die Macht hatte. Natürlich tragen die beiden Mitverantwortung für das, was passiert ist. Aber man muss auch sehen, Rob und Fab sind damals keine abgebrühten Geschäftsleute, als sie ihren Vertrag unterschrieben haben. Sie sind jung, unerfahren, voller Hunger auf Bühne, Erfolg und Anerkennung. Zwei Männer, die endlich mal gesehen werden wollen. Und natürlich machen sie mit, als man ihnen anbietet, Milli Vanilli zu werden. Aber sie können am Anfang eben auch kaum absehen, worauf sie sich da einlassen. Wie groß diese Lüge mal werden wird und dass das System, in das sie da geraten sind, sie am Ende allein lassen wird. Während die beiden alles verlieren, bleibt einer handlungsfähig, der Mann, der dieses System gebaut hat, Frank Farian. Sein Ruf ist beschädigt, klar, aber eben nicht existenziell. Er verdient weiter an den Songs, die er geschaffen hat, an den Rechten, an allem, was aus diesem System hervorgegangen ist. An Boney M., an Milli Vanilli. Die Songs laufen weiter, die Platten verkaufen sich weiter. Und Farian arbeitet weiter, als Produzent im Hintergrund. Und das ist der Punkt, der an diesem Fall hängen bleibt. Nicht, weil der Betrug schwer zu erkennen wäre, sondern weil die Verteilung der Folgen so eindeutig ist. Und genau da liegt der Kern dieses Falls. Der Betrug war real, aber die Verantwortung wurde nicht gleich verteilt. Die Gesichter auf der Bühne wurden zu Symbolen der Lüge. Der Mann im Hintergrund, das Mastermind, blieb der Produzent und das Geschäft selbst konnte so tun, als sei Milli Vanilli die Ausnahme gewesen, nicht das Symptom. Dabei zeigt dieser Fall ziemlich genau, wie das Pop-Business funktionieren kann, wenn Stimmen, Körper, Bilder, Herkunft, Sehnsüchte zu einem Produkt zusammengesetzt werden. Solange alles funktioniert, nennt man das Erfolg. Und dann profitieren auch alle davon. Produzenten, Industrie, Medien, Publikum, auch der Künstler. Doch in dem Moment, in dem diese Illusion zerbricht, wird das Ganze plötzlich zum Betrug und dann wird die Verantwortung neu verteilt. Dann braucht dieses System Schuldige, Sündenböcke und findet sie dort, wo sie am sichtbarsten sind. Auf der Bühne, bei Rob Pilatus und Fab Morvan. Zwei junge Männer, die die Lüge mitgetragen haben, aber sie nicht erfunden haben. Und vielleicht liegt genau darin der eigentliche Betrug. Nicht im Playback allein, sondern in einem System, das eine Illusion erzeugt, sie verkauft, gut verdient und am Ende die fallen lässt, die sie verkörpern mussten.
Diego Maradona ist tot. Aber nicht sein Tod wird zum Rätsel, sondern die Entscheidung kurz davor.
Wer auch immer Ihnen als Richtern weismachen will, man hätte Diegos Zustand nicht kommen sehen, der lügt Ihnen glatt ins Gesicht.
Warum liegt ein schwerkranker Hochrisikopatient wenige Tage nach einer Gehirnoperation nicht in einer Klinik, sondern in einem Privathaus, ohne medizinische Überwachung?
Er hätte Intensivmedizin gebraucht, ständige Überwachung. Ich bin mir sicher, die haben nicht mal seinen Blutdruck gemessen.
War das nur Fahrlässigkeit oder ein System, das Diego Maradona bis zuletzt brauchte, aber das ihn nicht mehr schützen konnte oder wollte? Tatort Sport. Diego Maradona, die Entscheidung, die ihn das Leben kostete. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.